Heute feiern wir Pfingsten und ich frage dich jetzt schon zu Beginn dieser Predigt, ist Pfingsten für dich ein Gedenktag oder Vergegenwärtigung? Was ich damit meine, darauf werde ich im Laufe der Predigt zu sprechen kommen, aber es macht einen ganz entscheidenden Unterschied, wie du am Ende dieser Predigt mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist und mit diesem ganzen Thema, was damit zu tun hat, wie du damit umgehst. Ist Pfingsten für dich heute ein Gedenktag oder Vergegenwärtigung? Lasst uns lesen. Es ist ein bisschen klein vielleicht, dann hört einfach zu oder schlagt die Bibel auf, die neben euch liegt. Das, was die Bibel uns berichtet vom sogenannten ersten Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Ich lese einige Verse 1 bis 8 und dann noch den 14. Vers. Warum, das sage ich euch dann. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Damit sind die Jünger und Nachfolger von Jesus gemeint und die erste Gemeinde. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Und was dann folgte, war die sogenannte Pfingstpredigt von Petrus, in der er den Menschen, die versammelt waren, einfach Jesus vor Augen malte. Und was passierte am Ende davon? Die Menschen fragten Petrus, ey, was sollen wir jetzt machen, nachdem wir das gehört haben? Und er sagte, kehrt um, glaubt an Jesus. Und dann ließen sich 3000 Menschen taufen. Was wir hier lesen, ist, je nachdem, wie sehr du dich als Christ bezeichnest, als Kirchgänger, als Auskenner der Bibel, kalter Kaffee oder etwas Außergewöhnliches. Denn der Heilige Geist erfüllt die Jünger von Jesus, die Nachfolger, und sie beginnen, ihn zu verkündigen in Sprachen, die sie vorher nie gesprochen haben. Es wäre, als ob ich Schwäbisch Jesus verkündigen würde. Das möchte ich nicht, deswegen musste schon der Heilige Geist in mir wirken. Nein, natürlich war es alles viel tiefer. Und ganz ehrlich, ihr werdet, wenn ihr euch ein bisschen umhört heute, und es ist schon längst geschehen, ich mache das ja rein berufswegen schon so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen umhört, was dann so in Kirchen heute an Pfingsten gepredigt wird, dann wird so gesagt, ja, das Fest der Verständigung, viele Sprachen und doch eins, und sind wir nicht alle kunterbunt und gehören doch irgendwie zusammen? Und ich denke mir, so ein Bullshit. Was dort steht, ist was ganz, ganz anderes. Es geht nicht darum, dass wir aus vielem eins machen. Und egal, wie unterschiedlich wir sind doch alle irgendwie Bluna. Nein, darum geht es nicht. Es hat ein ganz klares Ziel, Pfingsten, dass der Heilige Geist kommt und jetzt nicht mehr wie im Alten Testament und natürlich Jesus auf einzelnen Menschen war, hat er ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich das Ziel, dass Jesus verkündigt wird und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist das Ziel von Pfingsten. Und das ist übrigens das, was der Heilige Geist überhaupt tut. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. In Johannes 14 bis 17 können wir das also seitenweise lesen, wie Jesus Abschiedsreden hält. Und er sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, er wird euch lehren und er wird immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellen. Der Heilige Geist wird nicht irgendwie komische Dinge tun, sondern es geht um Jesus. Und auch an Pfingsten geht es um Jesus. Der Heilige Geist nun aber kommt in diese Menschen und wir lesen es hier, das sah alles aus wie Feuerflammen, und erfüllte sie, sodass sie von Jesus mutig verkündigen konnten. Wir feiern heute Pfingsten und ich frage dich, ist Pfingsten für dich so ein Gedenktag, wo du sagst, oh ja, wir wünschen uns frohe Pfingsten und freuen uns, dass wir morgen nicht arbeiten müssen, je nach Job, den du machst, dass du morgen frei hast? Oder möchtest du, dass das, was an Pfingsten geschehen ist, auch heute geschieht? Mit welcher Haltung bist du hier? Mit welcher Offenheit bist du hier, dass der Heilige Geist auch heute dich erfüllt? Egal, ob du Christ bist oder nicht. Ich komme nachher noch darauf, wie das geht und was das bedeutet. Aber bist du mit der Haltung hier oder denkst du, ja gut, gucken wir mal. Ist ja soll Pfingsten. Hätte ich einen Liegestuhl, würde ich mich hinlegen, aber so kann ich mich wenigstens zurückflezen. Also, wie bist du hier? Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt, wartet, bleibt in Jerusalem, wartet, bis die Kraft vom Himmel kommt. Der Heilige Geist, hat er in Apostelgeschichte 1 gesagt, und dann geht los und verkündigt. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt, er erfüllt sie und sie gehen los voller Elan. Heute ist Pfingsten und heute mit Pfingsten starten wir auch eine Mini-Predigtreihe sozusagen. Deswegen sind hier auch die Würfel aufgebaut, auf denen die Werte unserer Gemeinde abgebildet sind. Hinten am Infostand findet ihr auch unsere Broschüre über unsere Werte, denn wir möchten heute, nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag, über drei unserer Werte predigen. Über drei hatten wir schon gepredigt und diese drei, über die wir jetzt heute, nächsten Sonntag und übernächsten predigen werden, ist heute wachstumsorientiert. Das nächsten Sonntag wird André über exzellent predigen und die Woche drauf Marc über wertschätzend. Potenzialhebend, hoffnungsvoll und leidenschaftlich haben wir schon darüber gepredigt. Und keine Sorge, wenn du jetzt denkst, oh nee, kommt jetzt wieder irgendwas über die Gemeinde? Nein. Ich werde das nämlich heute so predigen, dass es dich ganz persönlich betrifft. Aber ich will dir den Text mitgeben, den wir unter anderem in dieser Broschüre geschrieben haben. Was bedeutet denn wachstumsorientiert? Wachstumsorientiert haben wir so benannt. Kennzeichen von Leben ist es zu wachsen. Wir richten unseren Fokus darauf, dass jeder die Möglichkeit hat, im Glauben an den dreieinigen Gott zu wachsen. Wir richten den Fokus aber auch darauf, dass immer mehr Menschen Heimat in unserer Kirchengemeinde finden. Dafür leben wir eine Haltung der Offenheit und Gastfreundlichkeit. Willkommen ist jede und jeder. Und was das für uns als Gemeinde bedeutet, ist auf der einen Seite. Was wir aber als Gemeinde tun, können wir nur tun, wenn wir es auch selber als Person, als Mensch, als Christ, als Nachfolger von Jesus tun. Und deswegen will ich über dieses Thema wachstumsorientiert ganz persönlich reden. Und mir geht es viel weniger darum, was heißt es jetzt für uns als Gemeinde, welche Programme machen wir, wie sind wir aufgestellt, was tun wir, was lassen wir. Nein, es geht um dich. Es geht heute Morgen um dich. Okay? Lass mich dir eines sagen. Gottes Wesen ist wachstumorientiert. Ich habe es vorhin schon gesagt, am Ende der Pfingstpredigt von Petrus steht in der Bibel, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. An einem Tag. Es geht nichts an Gott vorbei, was ihn überrascht, dass er sagt, oh wow, krass, 3000, das hätte ich ja nicht gedacht. Nein, Gott überrascht es nicht, weil er das will. Ganz einfach steht in 1. Timotheus 2, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Wir haben es vorhin gesungen, jeder Mensch braucht Erbarmen. Das will Gott. Gott ist nicht ein Gott, der zufrieden ist und sagt, ja gut, liebe evangelische Kirche in Deutschland, 2-3% eurer Mitglieder gehen sonntags in die Kirche, läuft schon, passt. Sagt Gott, nee, ich will alle. Also nicht, dass sie in den Gottesdienst kommen müssen und der Gottesdienst Kennzeichen dafür ist, ob man guter Christ ist oder nicht, beim besten Willen nicht. Aber Gott sagt, ich will alle. Ich gebe mich nicht zufrieden mit ein paar. Ich will, dass alle Menschen auf dieser Welt erkennen, wer ich bin. Das hat die Christen umgetrieben, schon in der ersten Christengeneration. Wann kommt Jesus wieder? Und warum kommt er nicht so schnell wieder? Viele Christen haben damals gedacht, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, er kommt bald wieder, sie erleben das noch. Und dann sind die ersten Christen gestorben und sie haben festgestellt, Jesus ist nicht wiedergekommen. Und der Jünger Petrus hat ja im Neuen Testament auch zwei Briefe geschrieben. Und er schreibt an einer Stelle, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Es ist heute vielleicht der Tag für dich, wo du sagst, hey, ich kenne Jesus noch gar nicht wirklich. Wovon redet der da vorne? Aber ich merke, dass es in mir etwas anspricht, was genau meine tiefsten Sehnsüchte betrifft. Und meine Schuld, die ich auf mir habe, ist am Kreuz von Golgatha getragen worden. Gott möchte, dass du Buße tust. Gott möchte, dass du umkehrst. Ich bin nur derjenige, der das sagt. Also ich will es auch, weil es das Beste ist, was du tun kannst, nämlich dein Leben in Jesu Hand zu geben, das, was er am Kreuz getan hat, für dich zu glauben und zu vertrauen und auf Zeit und Ewigkeit gerettet zu sein. Das glaube ich auch, dass es das Beste ist. Aber ich stehe nur hier und sage dir, was Gott will. Und Gott will, was haben wir hier gelesen? Er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Hast du das schon getan? Ist heute der Tag, Pfingsten, Gedenktag oder Vergegenwärtigung, dass das, was dort geschieht, du heute in die Gegenwart, in dein Leben holst? In dem Text, den wir als Gemeinde formuliert haben, steht ja, Kennzeichen von Leben ist es, zu wachsen. Das wissen wir alle. Wir haben gestern Freunde besucht, die haben Zwillinge, 3 Jahre alt. Und das ist so schön, die so, auch wenn wir sie selten sehen, aber sie so aufwachsen zu sehen. Ja, wie sie, also man erinnert sich ja, wenn ihr selber Kinder habt, wenn ihr Enkel habt oder auch Freunde habt, wo ihr so eine ganz enge Beziehung habt und ihr seht so die Kinder größer werden. Ja, immer dieser Spruch, oh, du bist aber groß geworden und so. Aber man sieht eine Entwicklung. Und so süß ja Kinder in diesem Alter auch sind, kein Mensch will wirklich, dass sie ihr Leben lang so bleiben. Sie selber vielleicht. aber kein Mensch, jeder weiß, es ist doch vollkommen normal, dass ein Säugling zur Welt kommt, aus dem wird ein Kleinkind, Kind, Teenager, Jugendlicher, Erwachsener, Spießer. So, also das wissen wir ja, dass das so angelegt ist. Wenn wir in die Natur schauen, gerade jetzt raus in die Natur schauen, wir wissen doch, alles, was lebt, ist auf Wachstum ausgerichtet. Also was nicht wächst, ist tot. Auch wenn dein Glaube nicht wächst, ist er tot. Und genau darum geht es nämlich heute, wo ich dir gesagt habe, es geht um dich persönlich. Es geht darum, ob dein Glaube wächst und was das mit Pfingsten zu tun hat. Ich könnte dich auch fragen, spiegelt sich das Wesen Gottes in deinem Leben wider? Spiegelt sich das Wesen Gottes in deinem Leben wider? Gott ist wachstumsorientiert. Aber was heißt es, im Glauben zu wachsen? Was heißt es, im Glauben zu wachsen? Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du diese Floskel schon öfters gehört. Geistliches Wachstum, Glaubenswachstum, ich will im Glauben wachsen, wir wollen im Glauben wachsen, der müsste mal im Glauben wachsen. Ja, was heißt das aber eigentlich? Bei Kindern, wie gesagt, wir sehen es, die wachsen. In der Schwangerschaft wissen wir, wenn ein Kind wächst, der Bauch wird größer. Auch der Frau, also nicht nur des Mannes. Das hat aber andere Gründe. Also wir sehen es in der Natur, was Wachstum bedeutet. Aber was heißt denn, geistlich zu wachsen? Wie würdest du das beantworten? Was heißt es, im Glauben zu wachsen? Wie würde man das beantworten? Kann man das messen? Wenn du dich fragst, muss ich das? Sage ich ja. Denn geistlich zu wachsen ist keine wählbare Option, sondern DNA eines Christen. In unserer DNA ist alle unsere Erbinformation angelegt. Tief in unserem Körper ist in der DNA alles drin. Wir haben nicht die Wahl, eine andere Haarfarbe zu haben. Wir mögen zum Friseur gehen und die übertönen oder so, keine Ahnung. Ja? Oder wir haben nicht die Wahl, unsere Körpermerkmale zu ändern. Wir tun es zwar durch Schönheits-OPs oder durch Tattoos und Piercings und was weiß ich was alles, das ist oberflächlich, das tun wir, aber wir haben nicht die Wahl zu sagen, ich möchte jetzt blond sein. Die Wahl habe ich nicht. Es geht einfach nicht. In mir ist es angelegt. Und genauso ist die Frage nach geistlichem Wachstum keine Option. Es ist nicht meine Frage an dich, möchtest du geistlich wachsen, wenn du Christ bist? Möchtest du im Glauben wachsen? Das ist nicht meine Frage an dich. Weil diese Frage ist eine falsche Frage. Ich frage dich auch nicht, ob du atmen willst. Also, wie sinnlos ist diese Frage? Genauso sinnlos ist die Frage, ob du im Glauben wachsen willst, weil es in dir angelegt ist. Und wenn du es nicht tust, dann könnte es daran liegen, dass der Heilige Geist in deinem Leben nicht die Rolle spielt, die er gerne spielen will. Und deswegen will ich dir 5 Merkmale benennen, was es heißt, im Glauben zu wachsen. Woran du es konkret in deinem Leben erleben und leben kannst. Im Glauben zu wachsen heißt, Jesus noch mehr vertrauen. Als erster Punkt. Jesus noch mehr vertrauen. Ich denke an dieser Stelle immer an diese faszinierende Geschichte von der sogenannten Sturmstillung von Jesus und seinen Jüngern, als sie auf dem See unterwegs waren, es kommt ein Riesensturm, sie drohen zu kentern, sie drohen unterzugehen, es geht ihnen richtig übel, sie schaufeln das Wasser raus und kriegen die Krise und machen und tun und machen und tun. Und dann gibt es für mich zwei absolut verrückte Stellen in dieser Geschichte. Erst nachdem sie gerödelt haben ohne Ende, gehen sie zu Jesus, der ja mit im Boot ist, und dieser Jesus schläft. Das sind für mich die zwei absolut verrücktesten Momente in dieser Geschichte. Sie gehen zu Jesus erst, nachdem sie alles getan hatten, was sie selber konnten und gemerkt haben, Mist, ich bin ja doch nicht so gut, aus eigener Kraft schaffe ich es ja doch nicht. Und Jesus selber ist so entspannt, dass er schläft. Und dann wecken sie ihn, er stillt den Sturm, alles wird wieder ruhig. Und dann sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Im Glauben wachsen heißt Jesus noch mehr vertrauen. Jesus noch mehr vertrauen. Geistlich zu wachsen heißt aber auch, zweitens, von den Stürmen des Lebens dich weniger ins Wanken bringen zu lassen. Ich vermag alles durch einen Bibelvers, den ich aus dem Kontext klaue. So, diejenigen unter euch, die jetzt ein bisschen bibelfest sind, wissen, dass ich gerade Philipper 4, Vers 13 angefangen habe zu zitieren. Und dieser Vers, je nach Übersetzung, heißt eigentlich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht oder der mir die Kraft gibt. Taufspruch unserer Tochter. Aber Kontext ist König. Viele zitieren diesen Vers und sagen, tschakka, ich erobere die Welt. Aber was steht eigentlich im Vers davor? Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, in der Stadt damals, wo sich Christen trafen, einen Brief und will ihnen sagen, egal wo du dich in deinem Leben befindest, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob Stürme gerade toben in deinem Leben oder ob sie nicht toben, ob du hast, was du brauchst oder ob du Mangel leidest, es ist eigentlich egal, weil wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Er drückt es so aus. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Geistlich zu wachsen, im Glauben zu wachsen, heißt, dass du von den Stürmen des Lebens dich weniger ins Wanken bringen lässt. Ich sage bewusst nicht ins Wanken bringen lässt, weil dann wären wir schon am Ende. Dann hätten wir es erreicht, aber das werden wir nie schaffen. Aber geistlich zu wachsen heißt, dich von den Stürmen des Lebens weniger ins Wanken bringen zu lassen. Und ich wette, dass es dir ähnlich geht wie mir, dass es Momente in deinem Leben gibt, wo du sagst, boah, was soll das jetzt schon wieder? Und was wäre, wenn du in diesen Momenten, und jetzt komme ich auf den ersten Punkt auch zurück und die Sturmstillung, was wäre, wenn du in diesen Momenten einfach Jesus mehr vertraust und bevor du selber alles versuchst, erstmal zu Jesus rennst und erstmal betest, erstmal zu Jesus gehst. Das dritte Merkmal ist, dass du dich mutiger zu Jesus bekennst. Ich habe vorhin gesagt, Pfingsten ist nicht einfach nur die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern Pfingsten heißt, die Jünger damals sind aufgetreten und haben Jesus verkündigt und Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Das war der Grund für Pfingsten. Und sie haben sich mutig bekannt zu Jesus. Überlegt mal, das waren ganz einfache Leute. Die Verse, die ich zwischendrin ausgelassen habe, da waren alle möglichen aufgelistet, alle möglichen Länder, weil Jerusalem damals eine große Stadt war, eine Stadt war, aus der die Menschen im wahrsten Sinne aus allen Herrenländern kamen. Und sie konnten, das waren ja einfache Leute, die Jesus berufen hatte als Jünger. Ja? Das waren größtenteils Fischer, nicht nur, auch Zöllner. Das waren keine Hochgebildeten, die drei Sprachen gelernt haben, was man damals eh nicht tat. Und plötzlich aber standen sie auf und hatten den Mut, weil sie so vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und ich weiß, dass es Mut kostet, sich zu Jesus zu bekennen. Das kostet Mut. Und denkt nicht, nur weil ich Pfarrer bin und wenn die Leute wissen, ich bin Pfarrer, dass es dann einfach wäre. Nee, ist es nicht. Es ist nicht einfach. Auch nicht in den Momenten, wo vielleicht Gespräche einen Verlauf nehmen, wo du denkst, oh, eigentlich sollte ich jetzt mal was sagen. Eigentlich sollte ich mich mal zu Jesus bekennen. Eigentlich sollte ich mal meine Werte hier mit reinbringen. Das ist alles nicht so einfach. Wenn du Dinge mit mitbekommst, wie sie laufen und nicht gut sind, wo du weißt, eigentlich sollte ich. Und dieser Moment, wo du sagst, eigentlich sollte ich, ist der Moment, wo du seltener eigentlich sollte ich sagst, sondern wo du was sagst oder tust. In Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Das steht in Apostelgeschichte 4. Und Petrus und Johannes verkündigen das mitten in Jerusalem. Und das, obwohl sie von der damaligen örtlichen Regierung, dem Hohen Rat, immer wieder herzitiert wurden und gesagt haben, ihr hört auf, von Jesus zu reden, sonst gibt es Haue. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Hiebe mit dem Stock. Sonst gibt es Gefängnis. Und sie sagen, ey, an einer anderen Stelle, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie haben sich immer wieder in Jerusalem hingestellt und haben genau das gesagt. In Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Hast du den Namen Jesus angerufen, um errettet zu werden? Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und Petrus und Johannes haben sich mit den anderen, die zwei werden immer so vorneweg genannt, die haben sich hingestellt und haben sich zu Jesus mutig bekannt. Wie steht es, wenn du Christ bist, mit deinem Bekenntnis zu Jesus? Und jetzt meine ich nicht nur, dass du mal sagst, was du denkst oder wie ich gerade sagte, so auch mal irgendwie was reinbringst in ein Gespräch, nein, sondern dass du Menschen auf Jesus ansprichst, dass du dich mutig zu deinem Glauben, mutig zu Jesus bekennst und zwar explizit. Es gibt nämlich auch eine Kehrseite der Medaille. Es gibt nicht nur diesen Mut, den wir brauchen, sondern es gibt auch diesen Moment, wo Menschen wissen, dass du Christ bist und sich dann wundern, warum du so wenig davon redest und sich wundern, warum du vielleicht in manchen Situationen gar nichts sagst. Wir leben ja nicht mit einer Tarnkappe hier und keiner nimmt uns wahr. Die Menschen nehmen uns sehr wohl wahr. Wie sieht dein Bekenntnis zu Jesus aus? Wir haben letztes Wochenende haben wir Konfirmation gefeiert in 4 Gottesdiensten. Und die Konfis wurden ausgesandt, dass sie selber mutig ihren Glauben bekennen. Und die Konfis haben eine Unterstützung dafür bekommen. Von der Jugendkirche, von André, der geniale Konfirmationsgottesdienste gefeiert hat. Leider waren von euch nicht viele da. Ihr habt was verpasst, und zwar richtig was verpasst. Wenn ihr Kinder habt, die jetzt im nächsten Jahrgang Konfis werden, umso besser. Die Konfis haben ein Geschenk mitbekommen, was ihnen helfen soll, ihren Glauben zu bekennen. Nämlich ein T-Shirt, auf dem vorne Chosen draufsteht. Das hat was mit dem Konfi-Unterricht zu tun. Und hinten ein Bibelvers. Und als die Konfis das so bekommen haben, habe ich gedacht, boah, ich bin mal gespannt, wie die das so machen. Was machen die mit dem T-Shirt? Und schon am nächsten Tag geisterten durch Instagram-Stories und Beiträge die ersten Fotos und WhatsApp-Statusmeldungen von Konfis und Jugendlichen. Na, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen, die aber allesamt dieses T-Shirt getragen haben. Am Freitag war Konfi-Übernachtung auf gestern. Exchange war noch von der katholischen Kirchengemeinde, waren ganz viele Firmlinge noch mit dabei. Es war der Wahnsinn, wie gestern, also ich war zum Glück tagsüber weg, dann habe ich den ganzen Lärm nicht mitgekriegt. Nein, Scherz. Als wir zurückkamen und die Kirche und die Wiese bevölkert war, wenn ihr meinen WhatsApp-Status, da habe ich es drin gesehen, mir ist das Herz aufgegangen. Ich habe gedacht, Wahnsinn, da rennen 50, 60 Jugendliche rum und ungefähr die Hälfte rannte mit diesem T-Shirt rum. Weil es waren die Konfis. Ah, vielleicht nicht ganz die Hälfte, ein Drittel oder so, keine Ahnung. Aber sie hatten alle dieses T-Shirt an. Wo ist dein Moment, wo du dich mutiger zu Jesus bekennen musst? Geistlich wachsen heißt Leben im Heiligen Geist. Und jetzt wird es ein bisschen tricky und jetzt kommen wir auf Pfingsten. Christsein ist nicht für Wahrhalten von Dingen, die man halt schon immer für wahr gehalten hat. Ich lese euch erst einen Bibeltext vor und dann sage ich, was der Sprengstoff bei der Geschichte ist. In Galater 5 schreibt Paulus, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Klingt nach fremdgesteuert zu sein.
Ihr könnt nicht tun, was ihr wollt. Da ist auch was dran, weil Paulus immer wieder diesen Gegensatz aufmacht zwischen dem Heiligen Geist, der in Christen wirkt, und zwischen der sündigen Natur, wie das hier, also bei Luther ist es noch schlimmer übersetzt, das ist ja schon eine moderne Übersetzung. Der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Das ist eine neuzeitliche Anthropologie, die uns das verklickern möchte. Der Mensch ist nicht gut von Grund auf, der Mensch ist von Grund auf böse. Das steht schon in der Bibel. Du musst kleinen Kindern nicht beibringen, einem anderen eine runterzuhauen. Das kriegen die von ganz alleine hin. Also setz mal kleine Kinder, also weiß nicht, 3 Jahre oder so, setz die mal alle in den Raum. Julia, lachst du als Erzieherin? Oder? Also, vielleicht kann Julia euch dann nachher Geschichten erzählen. Ja? Aber setz mal kleine Kinder in den Raum mit Spielzeug und sag ihnen, das ist dein Spielzeug, das ist dein Spielzeug, das ist dein Spielzeug. So, dann verlass den Raum, lass sie mal machen und dann komm mit einem großen Erste-Hilfe-Koffer wieder zurück. Und keiner hat den Kindern gesagt, also haut euch bitte gegenseitig auf die 12. Beißt euch, kratzt euch, fetzt euch und schlagt euch. Passiert ganz automatisch, ohne Probleme. Läuft. Aber du kannst nicht ein Kind, auch nicht, wenn es älter wird, in sein chaotisches Zimmer reinhocken, rausgehen und nach ein paar Stunden erwarten, das Zimmer wäre ordentlich. Das funktioniert nicht. Aber alles andere geht, alles Destruktive geht. Ich glaube nicht, die Bibel lehrt es nicht, ich kann es aus der Realität auch nicht sehen, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Der Mensch ist von Grund auf böse. Und das streitet immer gegen das, was der Heilige Geist tut. Und der Sprengstoff bei der Geschichte nun ist, dass je länger du Christ bist, desto mehr stehst du in der Gefahr, dass diese sündige Natur, wie es Paulus nennt, den Heiligen Geist verdrängt. Wir, wenn du schon lange in der Gemeinde bist, wenn du schon lange Christ bist, meinen oft, ja, es ist so mit der Bibel und man muss den Glauben so verstehen und das bedeutet dies und das bedeutet jenes. Aber ich erlebe in Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, ich erlebe unter Christen, auch unter uns Christen, so viel Bösartigkeit, wo ich denke, what? Das ist doch nicht der Heilige Geist, der das tut. Wir meinen, Gedenktag oder Vergegenwärtigung, dass wir einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und dann wird es schon gut werden. Nein, denn wir haben unsere sündige Natur ja immer noch und sie streitet gegen das, was der Heilige Geist in uns will. Und wenn du jetzt schon länger Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann heißt es nicht, dass automatisch alles gut wird. Überhaupt nicht. Wir müssen uns Tag für Tag dem neu öffnen und sagen, Heiliger Geist, leite du mich. Ob das in der Familie ist, ob das im Beruf ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das, wenn du alleine bist und verschiedene Gedanken dir durch den Kopf gehen oder wenn du mit anderen zusammen bist, wie du mit ihnen redest. Oder am allerbesten kannst du dich prüfen, wenn du mit anderen zusammen bist und über jemand anderes redest, der nicht da ist. Da kannst du prüfen, wie sehr der Heilige Geist an dir wirkt und wie sehr er dein Herz erfüllt. Das ist ganz einfach. Das merkst du ganz schnell. Oder online. So für diejenigen, die online unterwegs sind. Ich sage immer, würdest du das, was du online kommentierst, unter manche Facebook-Beiträge oder bei Instagram oder so, würdest du das der Person, wenn sie dir gegenüber sitzt, auch so eins zu eins ins Gesicht sagen? Also es würden ja, also ich hoffe mal, die allerwenigsten so machen. Also es gibt ganz einfache Situationen, an denen du überprüfen kannst, hat der Heilige Geist das Ruder, das Steuer deines Herzens oder sind es deine eigenen bösartigen Wünsche? Es ist so krass, wie es klingt. Es ist einfach so. Geistlich wachsen heißt Leben im Heiligen Geist. Und das bedeutet, das müssen wir gar nicht abgefahren sonst wie sehen, sondern Tag für Tag dich öffnen und sagen, Heiliger Geist, erfüll du mich, mach es in konkreten Situationen. Ich habe euch das Beispiel schon oft genannt, was ich von einem Coach von mir gelernt hatte, der selber in Managementpositionen war und viele Meetings hatte und gesagt hat, immer dann, wenn es gestockt hat, hat er sich innerlich so zurückgelehnt, auch äußerlich und hat gesagt, Heiliger Geist, jetzt offenbare dich, was hier die Lösung ist. Und er hat gesagt, das hat nicht immer funktioniert, aber sehr oft. Wie konkret rechnest du mit dem Heiligen Geist? Wie konkret ist Pfingsten für dich eine Erinnerung an das, was war? Oder sagst du, ich möchte mit dem Heiligen Geist mehr und mehr erfüllt werden? Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die sogenannten Früchte des Heiligen Geistes oder die Frucht des Heiligen Geistes, mit der Paulus in Galater 5 abschließt, was es heißt, im Heiligen Geist zu leben. Also nimm doch nur mal eins davon. Nimm doch nur mal eins davon. Ich nehme Geduld. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nimm doch nur eins davon, wo du sagst, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben. Und bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen, dass diese Frucht in deinem Leben groß wird. Und die fünfte Eigenschaft ist, im Glauben oder geistlich zu wachsen, die Bibel besser zu verstehen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Bibelverse auswendig lernst und dass du die Reihenfolge der biblischen Bücher rückwärts aufsagen kannst, nachts um drei, wenn dich einer weckt. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern damit meine ich, dass du mit der Bibel lebst, weil sie das Wort Gottes ist. Die Bibel ist ja nicht einfach nur ein altes Schriftstück. Ihr wisst es, wenn ihr mir aufmerksam zuhört, wie sehr ich darüber bestürzt und enttäuscht und traurig bin und ja, manchmal auch echt wirklich wütend werde, wie wenig Christen in der Bibel lesen. Und damit meine ich nicht, dass du mal schnell am Frühstückstisch guckst, was ist denn der Vers des Tages gerade, ja, oder das Losungsheft nimmst oder so. Das ist super, mach das unbedingt. Aber das ist noch lange nicht die Bibel verstanden, weil es ist dann nämlich ein Vers aus dem Kontext gerissen. Ich vermag alles durch einen Bibelvers, den ich aus dem Kontext reiße. Nein, eben nicht. Die Bibel ist Gottes Wort. Gott redet durch die Bibel. Die Bibel offenbart Gott und zwar ewig gültig. Und wir müssen nicht, wir sollen die Bibel lesen als ein Buch, aus dem wir so viel empfangen, wie Gott ist. Und je mehr du in der Bibel liest, desto mehr wirst du sie verstehen. Eben nicht, dass du mal ein nettes Spruchkärtchen mit einem schönen Bibelvers jemandem in die Hand drückst. Mach das unbedingt, aber damit ist es nicht erschöpft. Die Bibel lesen und die Bibel zu verstehen, dadurch wachse ich im Glauben. Mir geht es so, vielleicht denkst du auch, ja, der hat ja Theologie studiert, der ist Pfarrer und so, überhaupt nicht. Ich muss mich auch auf den Boden setzen. Ich sage auch immer Kollegen, Leute, denkt nicht, ihr lest in der Bibel und verspottet es ab, weil ihr eine Predigt vorbereitet. Nein, da arbeitet ihr theologisch und da hört ihr auch für andere, weil ihr für die Gemeinde predigt, aber setzt euch selber hin, lest für euch die Bibel. Ich mache das jeden Tag und ich entdecke in der Bibel immer noch Schätze. Ich entdecke Passagen, ich entdecke Sätze, ich entdecke Aussagen, wo ich denke, hast du das jemals schon gelesen? Und jetzt rede ich nicht von Habakuk oder Obadja, was eigentlich kein normalsterblicher Christ liest. Also, so, Maleachi, Haggai, Gesundheit. Nein, ich muss sie nicht niesen, das sind Propheten im Alten Testament. Also, drittes Buch Mose. Ja? Also, lebst du mit der Bibel oder nicht? Ja, aber wie soll das Ganze geschehen? Ich gebe dir nochmal diese fünf Bereiche auf einmal. Überleg dir mal einen Bereich, wo du sagst, okay, wenn ich im Glauben wachsen will, wenn ich wachstumsorientiert bin, so wie wir das als Gemeinde wollen. Wir wollen als Gemeinde nicht nur zahlenmäßig wachsen, dass noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das wollen wir unbedingt. Wir wollen genauso, dass Menschen geistlich in die Tiefe wachsen. Wie geschieht das? Das geschieht so. Welcher Punkt ist es bei dir, wo du sagst, daran kann ich arbeiten? Das ist da, wo ich noch Luft nach oben und zwar am meisten habe. Such dir einen aus und ich gebe dir jetzt am Ende dieser Predigt drei kurze, wirklich versprochen, das war jetzt der längere Teil, drei kurze Gedanken mit, wie du das machst. Wie du in diesem Bereich im Glauben wächst. Das erste, bleiben. Einfach bleiben. Und wo? In Jesus. Er sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus hat so auf den Bildern gesprochen und er benutzt hier das Bild vom Weinstock. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und jeder von uns weiß es, ja, nimm die Rebe weg vom Weinstock, leg sie zur Seite, irgendwann ist sie kaputt. Also kannst du vergessen. Geht gar nicht. So, die Rebe muss am Weinstock bleiben. Sie muss in ihm bleiben, damit sie mit allen Nährstoffen, die sie braucht, durchdrängt und durchzogen und ernährt und gespeist wird. Was heißt das für dich, in Jesus zu bleiben? Was heißt das für dich, in Jesus zu bleiben? Das heißt, mit ihm Zeit verbringen. Das heißt, nicht jedem Hype hinterherrennen, nicht jeder neuesten Lehre oder hast du nicht schon gesehen, oh, wir können uns ja jeden Schmuh auf YouTube reinziehen, den wir wollen und Instagram und TikTok und sonst was. Aber einfach in Jesus bleiben, wie er uns in der Bibel überliefert ist. Lies die Bibel, lies die Evangelien, lies über Jesus und rede mit Jesus. Bleib in ihm und mach das täglich. Mach das nicht nur, wenn du Bock hast, sondern täglich. Das Zweite, was ist dein Wachstumsumfeld? Was nährt dich? Im Alten Testament, Sprüche 4, gibt es so ein tolles Wort, das heißt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was lässt du in dein Herz? Was ist dein Wachstumsumfeld? Wenn du geistlich wachsen willst, was darf in dich rein? Womit fütterst du dein Herz, deine Seele? Die Jünger und die erste Gemeinde, die haben das eigentlich ähnlich gemacht wie wir. Aber ehrlicherweise, wir haben es bei denen abgeguckt. Es gab die große Versammlung, das ist der Gottesdienst, das war damals im Tempel. Es gibt die kleine Versammlung, das sind die Kleingruppen bei uns, das war damals die Häuser. Es gab damals nicht nur Hauskirchen, Hausgemeinden, wie das manche so sagen, das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Sie haben sich im Tempel getroffen, sie haben das auch in der Diaspora getan, also dort, wo sie nicht in Jerusalem waren, sondern im kleinen asiatischen Raum verteilt waren, haben sie sich im Kleinen getroffen und gab es große Versammlungen. Sie hatten beides. So wollen wir das auch leben. Aber wie machst du das in deinem Alltag, in deinem ganz privaten Umfeld? Was lässt du in dich rein und an dich ran? Ich habe mir am Anfang des Jahres, aber gar nicht als Neujahrsvorsatz, das hat sich ein bisschen zufällig ergeben, habe ich mir das Ziel gesetzt, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Das ist mal mehr, mal weniger einfach. Und dann hat mein Freund seine alte Smartwatch geschenkt, damit kann man das ja wunderbar alles aufzeichnen und so weiter. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. So, dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal 10 Tage. Okay, hat es geregnet. Ich habe es durchgezogen, 10.000 Schritte, jeden Tag. Dann habe ich gesagt, okay, komm, 50. Okay, dann habe ich die 50 Tage geknackt. Komm, wenn du 50 hast, schaffst du auch 100. Also habe ich die 100 geknackt. Hast du die 100, schaffst du auch die 150. Ich bin jetzt bei, ich habe es vorhin geguckt, bei 143. So, bei den 150 sage ich mir, ich will 200 Tage. Was mache ich in dieser Zeit? Latsche ich einfach wie so ein Gestörter, der auf seine Schritte kommen muss durch die Gegend? Ja. Also, nennt mich gerne gestört. Also das ist das, was ich von meiner Familie nämlich diesbezüglich die ganze Zeit höre. Du bist echt gestört. Ja, bin ich. Ah, in vielerlei Hinsicht, ich bin total gestört. Aber was mache ich in der Zeit? Ich höre und ich bete. Ich höre Podcasts, ich höre Predigten, ich höre theologische Vorträge, ich höre aber auch SWR 2 Forum und SWR 2 Wissen oder eine Stunde History. Ich höre alles Mögliche, vorwiegend aber geistliche, theologische Vorträge, Predigten. Ich sage immer, das ist meine tägliche Ration, Inspiration, Auftanken und Fortbilden. Und das alles kostenlos und in der Natur. Hey, wie cool ist das? Denkst du, ja, so ein Leben hätte ich auch gern wie der. Sage ich, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Also, schäme ich mich jetzt überhaupt nicht für. Ja? Ich kann mir die Zeit so einteilen, ist so. Es ist aber nicht immer einfach. So, aber ich mach's. Ja. Heißt aber dann zum Beispiel auch, ich muss dann manchmal auch sehr früh aufstehen, weil ich weiß, ich schaffe das nur, bevor der Tag richtig losgeht. Ja? Dann bin ich halt so wie heute dann zu einer sehr frühen Uhrzeit im Wald unterwegs. Wunderschön, wunderschön. Und dann höre ich auch mal nichts und höre einfach nur die Natur und denke, wow, ich bin zu kleingläubig, um zu glauben, dass das alles zufällig entstanden ist. Ich lobe meinen Schöpfer, dass er das getan hat. Was ist dein Wachstumsumfeld? Also achte darauf, überleg doch mal, was ist dein Moment am Tag in der Woche, wo du sagen kannst, da lasse ich mich inspirieren. Und ich ziehe mir echt nicht jeden Schrott rein. Ich lasse auch mal einen Fernseher aus. Ich lasse auch mal Netflix aus. Außer du guckst The Chosen, die Reihe über Jesus. Dann ist okay. Aber ansonsten, echt, ich muss nicht Trash-TV oder so, ja. Oh, wie heißen die ganzen Sachen? Ich kenne die gar nicht, ey. Ich gucke die zum Glück nicht hier. Bachelor oder wie heißt das Ding? Oder hier so Tanz, Dings, Dance, irgendwas. Ach,
was weiß ich, ey. Also ich sage mir immer, kannst du machen, ist dann halt doof. Also andere denken das bei Fußball, ja. Andere fragen sich schon, warum hat er heute noch nichts über Fußball erzählt, wo gestern die deutsche Meisterschaft entschieden wurde? Weil es mir hier steht.
Also darüber müssen wir nochmal reden.
Jürgen, ja. Ringo, ihr könnt dann... Wir machen nachher beim Kaffee machen wir einen kleinen Fußballstammtisch, okay? Also... Wer Bock hat, nachher draußen beim Kaffee kurz über Fußball reden. Aber kurz, weil nachher spielt ja noch der KSC. Das ist mein Fall. Ist egal. Also, komm, Leute, bringt mich nicht aus dem Konzept. Das Erste, wie machst du das Ganze? Du bleibst in Jesus. Du läufst nicht jedem Hype hinterher und suchst dir die Möglichkeit, in Jesus zu bleiben. Du guckst, wie kann ich wachsen, indem ich Dinge, also was ist mein Wachstumsumfeld, ja? Welche Dinge lasse ich an mich ran und welche nicht? Und das Dritte ist, du gehst. Und damit meine ich jetzt nicht meine 10.000 Schritte. Sondern du gehst hinaus und bist ein Missionar. Denn das ist Pfingsten. Der Heilige Geist kam, damit die Menschen, die Jünger, die Nachfolger von Jesus erzählt haben. Ich habe einen total tiefsinnigen Bibelvers für euch dabei. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Wahnsinn. Und er erkannte Jesus und bekehrte sich. Nein, so geht es überhaupt nicht weiter. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis, dass dieser Bauer sät und manches von dem, was er gesät hat, fiel halt auf den Weg, weil er schusselig war. Manches ging ins Gestrüpp, in die Dornen, manches auf die Steine, manches fiel auf fruchtbaren Boden. Manches wurde eben von den aufwachsenden Unkraut und Dornen erdrückt und anderes von den Vögeln wieder gefressen. Manches konnte auf den Steinen keine Wurzeln treiben. Aber was auf den guten Boden gefallen ist, das hat Frucht gebracht. Und nicht immer, wenn wir gehen und wenn wir von Jesus erzählen, bringt das Frucht. Aber wenn wir das nicht tun, bringt es überhaupt keine Frucht. Man muss mathematisch jetzt nicht sonderlich bewandert sein. Es ist eigentlich auch eher eine müßige Rechnung. Aber unter Umständen ist 3/4 von dem Saatgut verloren gegangen. Es sei denn, er hat alles voll aufs richtige Feld gedonnert und nur 2% ist auf diese 3 Teile gefallen, wo nichts gewachsen ist. Aber von den ganzen Bereichen, wo Samenkörner drauffallen konnten, sei es die Steine, sei es der Weg, sei es dort, wo Gestrüpp ist und so weiter, sind 3 Bereiche, in denen nichts wächst. Und nur im 4. Bereich ist etwas gewachsen, was wirklich Frucht gebracht hat. Ja, so ist es auch, wenn wir gehen und von Jesus erzählen. Manche wollen es nicht hören, manche belächeln uns, manche machen uns dafür dumm an, manche melden sich nicht mehr, wenn man ihnen eine WhatsApp schreibt oder so, ja. Bei manchen ist es vielleicht auch gar nicht schlimm, aber ist ja egal, weil der Heilige Geist größer ist und andere gebraucht. Aber wenn wir nichts säen und wenn du nicht gehst, dann passiert nichts. Und der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns ein besseres Leben als Christen zu bringen, sondern dass Gottes Reich wächst. Möchtest du im Glauben wachsen? Habe ich vorhin gefragt und das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, ob du im Glauben wachsen möchtest, sondern die Frage ist, was ist dein nächster Schritt, um im Glauben zu wachsen? Was ist dein nächster Schritt, um im Glauben zu wachsen, weil es in der DNA von dir angelegt ist, wenn du Christ bist? Ich will am Ende dieser Predigt, ich ende die meisten Predigten mit einem Gebet. Und ich will heute 2 Gebete mit euch beten. Das erste Gebet ist für all diejenigen, weil ich das vorhin gesagt habe, aus dem Vers aus dem Petrusbrief, wo er sagt, Gott will, dass alle umkehren und Buße tun und Jesus erkennen. Und ich will für alle beten, die das noch nicht getan haben, dass Jesus dir die Augen öffnet und dich heute anspricht, dass du es tust. Und ich will für all diejenigen beten, die sagen, ich will vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das sind die, die schon sozusagen den Schritt hinter das Kreuz getan haben. Und wenn ich in die Reihe gucke, die meisten, viele kenne ich, würde ich sagen, ja, da sind einige dabei. Willst du vom Heiligen Geist erfüllt werden? Es gibt so diese Mehr, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir uns bekehren und dann ist gut. Paulus schreibt einmal, betrinkt euch nicht mit Wein. Generell ein guter Ratschluss, nehmt Whisky. Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Nein, natürlich auch nicht. Oh, entspannt euch. Betrinkt euch nicht mit Wein. Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Da ist einfach was dran. Wusste man damals schon. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und er schreibt das Christen.
die längst schon bekehrt waren, die längst schon den Heiligen Geist hatten. Und was sagt er ihnen? Ihr müsst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, Tag für Tag und wieder neu. Und das ist mein zweites Gebet, dass ich mit dir und für dich und für alle bete, die sagen, ich will mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich will nicht mehr so ein langweiliges Christsein leben und halt tun, was man so als Christ tut und glaubt und macht. Ich will mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, weil das ist Gott auf Erden und in dir. Und ich will, dass der Heilige Geist in meinem Leben, in meinem Herzen viel mehr Raum einnimmt als alles andere. Die Frage ist, ob du das willst. Ich bete für dich. Die Entscheidung aber, die musst du selber treffen. Die kann ich nicht für dich treffen. Weder die Entscheidung, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, noch die Entscheidung, dass du dich vom Heiligen Geist erfüllen lassen willst und dann vielleicht auch Dinge geschehen, die du nicht unter Kontrolle hast oder dein Leben geht dann halt bessere Wege als vorher. Ich kann es dir nicht abnehmen. Ich würde es gern. Am allerliebsten würde ich es tun, aber ich kann es nicht. Das ist deine Challenge heute Morgen und dafür bete ich jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um für jeden Menschen zu sterben. Du hast am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf dich genommen, um uns neu zu machen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von dem, was uns knechtet und vor allem, um uns die Ewigkeit mit dir zu ermöglichen, dass wir mit dir sind und nicht getrennt von dir in der Hölle die Ewigkeit verbringen müssen. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen jetzt hier in der Kirche ist, der es im Livestream hört oder der es später auch hört, der diesen Schritt noch nicht getan hat, Jesus, klopf du an die Herzenstür an und lass diese Person erkennen, dass sie diesen Schritt tun muss, um Vergebung zu erlangen, um neues Leben zu erlangen, um eine neue Schöpfung zu werden, um gerettet zu sein auf Zeit und Ewigkeit. Denn jeder Mensch braucht Erbarmen, wie wir es vorhin gesungen haben. Und ich bitte dich für alle, die diesen Schritt schon getan haben und den Wunsch haben, dass sie von dir, Heiliger Geist, erfüllt werden, dass du es tust. Reiß uns raus aus so einem langweiligen Christentum. Reiß uns raus aus dem Christsein, wo man halt macht und tut und glaubt, weil man es schon seit Jahrzehnten so macht. Reiß uns raus aus dem Christsein, auch hier in unserer Gemeinde, wo wir Dinge tun, weil man sie halt so tut. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst und dass du uns immer und immer und immer wieder neu erfüllst, dass du mehr Raum in uns hast als unsere sündige Natur, wie es Paulus geschrieben hat. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns diese Entscheidung aufs Herz legst und dass wir diese Entscheidung selber treffen. Diesen Schritt zu tun ans Kreuz zu dir und auch uns von dir erfüllen zu lassen, Heiliger Geist. Amen.